온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티멘 아우스 라타인 아메리카.
보스스 데 아메리카 라티나.
Hallo und willkommen zum Onda-Info 497. Auch diese Sendung ist wieder randvoll, vor allem mit zwei Beiträgen. Im August fand ein virtuelles Forum über die Protestbewegungen in Lateinamerika statt. Insbesondere Ecuador und Chile erleben seit Herbst 2019 große Proteste, während es in Brasilien hingegen keine größere Protestbewegung gab. Verbunden sind die unterschiedlichen AktivistInnen dadurch, dass sie mit Sorge auf die demokratischen Strukturen ihrer Länder blicken. Der zweite Beitrag befasst sich mit der Schuldenkrise in Lateinamerika. Jüngstes Beispiel ist Argentinien, das im April schon wieder seine Zahlungsunfähigkeit erklären musste. Wir sprechen über die Ursachen und den Umgang mit der Verschuldung, über Zinsen, die Verzögerung der Schuldenkrisen durch immer neue Kredite und den Umschwung zur neoliberalen Wirtschaftspolitik. Doch zunächst hört ihr ein paar Worte zum Wahlsieg der MAS in Bolivien und eine Nachricht über die Verhaftung des ehemaligen mexikanischen Verteidigungsministers Cienfuegos. Eine interessante halbe Stunde wünschen wir vom Onda Info.
Onda Info? Nachrichten.
Y de esta manera entonces Luis Arce del Movimiento al Socialismo el más celebraba lo que también
Bolivien. Überraschend deutlich hat der Kandidat der Bewegung zum Sozialismus MAS, Luis Arce, die erste Runde der Präsidentschaftswahlen gewonnen. Obwohl es noch kein Endergebnis gibt, sieht es ganz danach aus, dass Bolivien nach dem Sturz von Evo Morales vor einem Jahr nun wieder eine MAS-Regierung bekommt. Die chaotischen Versuche der rechtskonservativen Kräfte Boliviens, das Land zu führen, sind damit erst einmal gescheitert. Der zukünftige Präsident Arce betont dennoch, das Land einen zu wollen.
Hemos recuperado la democracia y hemos, sobre todo los bolivianos, recuperado la esperanza.
Mexiko. Mitte Oktober wurde General Salvador Cienfuegos Cepeda bei seiner Ankunft auf dem Flughafen von Los Angeles verhaftet. Dem hochrangigen mexikanischen Offizier werden Geldwäsche und Drogenschmuggel vorgeworfen. Die Vorwürfe wiegen umso schwerer, da General Cienfuegos während der Amtszeit von Präsident Enrique Peña Nieto zwischen 2012 und 2018 Mexikos Verteidigungsminister war. Als dieser war Cienfuegos für den Einsatz der Armee im Kampf gegen die Drogenkartelle zuständig. Die US-amerikanische Drogenbehörde DEA vermutete schon lange, dass ein hochrangiger mexikanischer Militär unter dem Decknamen der Pate für das Drogenkartell Atche Dos tätig war. Beim Abhören der Telefongespräche von Mitgliedern des Kartells erfuhren sie dann, wer sich hinter dem Decknamen Pate verbirgt: General Salvador Cienfuegos. Im August 2019 wurde ein bislang geheim gehaltener Haftbefehl gegen Mexikos ehemaligen Verteidigungsminister erlassen. Der DEA zufolge soll Cienfuegos zwischen 2015 und 2017, also während seiner Amtszeit als Verteidigungsminister, mit dem Drogenkartell Atche Dos zusammengearbeitet haben. Er hat nicht nur verhindert, dass das Kartell Ziel polizeilicher Ermittlungen und militärischer Operationen wird, sondern auch letztere gegen konkurrierende Kartelle in die Wege geleitet. Darüber hinaus soll Cienfuegos für die Absicherung von Transportwegen auf offener See gesorgt und führende Mitglieder des Kartells hochrangigen, korrupten Regierungsbeamten vorgestellt haben. Das Kartell Atche Dos ging aus dem einst mächtigen Beltrán-Leyva-Kartell hervor. Nach der Verhaftung von Héctor Beltrán-Leyva, der als Kopf des Drogenkartells kurz El Atche genannt wurde, übernahm Juan Francisco Patrón Sánchez, bekannt als Atche Dos, die Führung des Kartells. Patrón Sánchez wurde 2017 bei einem Gefecht mit Angehörigen der Marine getötet. Bis zum Tod des Drogenbosses soll Cienfuegos seine schützende Hand über das Kartell gehalten haben. Die mexikanische Marine untersteht allerdings nicht dem Verteidigungsminister, sondern einem eigenständigen Ministerium. Die Vorwürfe gegen Cienfuegos lassen eine Reihe von Vorfällen während seiner Amtszeit in einem neuen Licht erscheinen. In diese, wenn auch nicht die der aktiven Zusammenarbeit mit dem Atche Dos-Kartell, fallen das Massaker von Tlatelolco und das Verschwindenlassen der 43 Lehramtsstudenten aus Ayotzinapa. In beiden Fällen hat der General Ermittlungen in den in die Vorfälle verwickelten Militäreinrichtungen unterbunden.
In ningún caso hay que sentenciarlos antes de que se les demuestre su culpabilidad.
Mexikos derzeitiger Präsident López Obrador verkündete nach Bekanntwerden der Verhaftung Cienfuegos, dass er gegen alle Mitglieder seiner Regierung vorgehen werde, die mit den Vorwürfen gegen den ehemaligen Verteidigungsminister in Zusammenhang gebracht werden können. Gleichzeitig betonte er, dass er volles Vertrauen in den derzeitigen Verteidigungsminister habe, für dessen Aufrichtigkeit er persönlich bürge. López Obrador setzt, wie seine Vorgänger, auf das Militär beim Kampf gegen die Drogenkartelle. Darüber hinaus überträgt er ihm immer umfangreichere Aufgaben im zivilen Bereich.
Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Das Jahr 2019 war geprägt von großen Protestwellen in Lateinamerika. Noch bevor die Corona-Pandemie die Welt paralysierte, gingen in Chile, aber auch in Kolumbien Tausende auf die Straßen. Unter ganz anderen Vorzeichen auch in Bolivien. Die Welle der Proteste begann aber in Ecuador.
Es ist aber wichtig zu verstehen, dass der Aufstand in Ecuador nicht erst im Oktober begann.
Erklärt Pablo Fajardo aus Ecuador.
Man muss die Entwicklungen verstehen, die dazu geführt haben, dass sich die Bevölkerung so spontan und so massiv erhoben und die öffentlichen Kräfte herausgefordert hat. Dem gingen die breiten Proteste der Indigenen voraus, die es im Grunde seit den 90er Jahren bis in die Gegenwart gab.
Pablo ist Hauptanwalt der Vereinigung der Betroffenen von Texacos Ölverschmutzung, kurz UDAPT. Der Ölkonzern Texaco hatte über Jahrzehnte bei der Ölförderung den ecuadorianischen Regenwald verseucht. Noch immer weigert sich Texacos Nachfolger Chevron, die Forderung nach Schadensersatz zu begleichen. Beim Forum sprach Pablo aber zuerst über die Protestbewegung seines Landes. Nicht nur Indigene gingen 2019 auf die Straßen. Auch Gewerkschaften, Studierende und soziale Organisationen mobilisierten. Entzündet hatten sich die Proteste an der Entscheidung des Präsidenten Lenin Moreno, die Subventionen für Benzin zu senken. Die Folge wären höhere Benzinpreise. Diese Maßnahme war aus Sicht der Regierung notwendig, weil der Internationale Währungsfonds im Gegenzug für Kredite die Senkung von Ausgaben forderte. Dies war aber nur der äußere Anlass, wie Pablo berichtet.
Im Grunde trieb die Menschen nicht der Treibstoff auf die Straßen, sondern das Wirtschaftsmodell, das durch den Internationalen Währungsfonds aufgezwungen und von der Regierung voll unterstützt wurde.
Die Regierung reagierte mit drakonischer Gewalt auf die Proteste. Auch wenn am Ende die Reform wieder zurückgenommen wurde, gärt es weiter in der Bevölkerung. Und die Regierung baut weiter repressive Strukturen auf. Wie Pablo berichtet.
Es gibt vier Instrumente der Unterdrückung. Zum einen werden Oppositionelle, Indigene und Kleinbauern juristisch verfolgt. Ein zweites Element ist die Anwendung öffentlicher Gewalt zur Unterdrückung von Protest. Das dritte Element sind die neoliberalen Reformen auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es immer weniger Ressourcen für die Bevölkerung. Und einer der wichtigsten Punkte ist die Rolle der traditionellen Medien. Die Regierung nutzt die Medien, um ihre Lügen als Wahrheit zu verbreiten. Heute gibt es keine Meinungsfreiheit mehr.
Chile erreichte die Protestwelle ebenfalls im Oktober 2019, nur wenige Tage später. Auch hier war der Auslöser ein vermeintlich kleiner. Eine bescheidene Erhöhung der Fahrpreise für den Nahverkehr.
Man kann sagen, dass den Chilenen das Wasser bis zum Hals reichte und es lediglich der Tropfen war, der das Fass zum Überlaufen brachte.
Berichtet Luis Cortes Vergara, Mitglied von Cabildo Berlin, einem Zusammenschluss von Exil-ChilenInnen, der sich im Zuge der Proteste gründete.
Im Januar 2019 wurden schon die Mautgebühren in Santiago erhöht. Maut muss ein Großteil der Bevölkerung von Santiago regelmäßig bezahlen. Im Mai kam es dann zu einer 10%igen Erhöhung des Strompreises. Chile war schon vorher das Land mit dem teuersten Strom in Lateinamerika. Die privaten Krankenversicherungen erhöhten ihre Policen massiv, das war im September. Und im Oktober stieg der Strompreis wieder.
In Chile, más de 7.000 estudiantes marcharon por las calles de la capital para exigir al gobierno de Sebastián Piñera mayor inversión en la educación.
También ha habido marchas y manifestaciones en Santiago, no es Chile, ha habido, por ejemplo, en Temuco, en Valdivia.
Los universitarios decidieron nuevamente salir a la calle, uniéndose a las marchas realizadas en
querían avanzar, no se les permitió el paso por parte de carabineros.
Marchen, marchen, acá les baila el odio, todos tomen la calle y que explote el monopolio. Marchen, marchen, el odio es que plasmarlo.
Vor allem die untere und die Mittelschicht leiden unter den Preiserhöhungen. Das Image des vermeintlichen Vorzeigelandes Chile bröckelt zunehmend. Der stramme neoliberale Kurs hat dazu geführt, dass Chile zu den Ländern des Kontinents gehört, wo Reichtum am ungleichsten verteilt ist. Weite Teile der sozialen Daseinsvorsorge liegt in der Hand von Privatunternehmen. Nur wer es sich leisten kann, hat Zugang zu guter Gesundheitsversorgung, zu hochwertiger Bildung. Luis erklärt, warum nur eine Verfassungsänderung die Ungleichheit beenden kann.
Eso, y surgió la demanda como nueva constitución, un poco como un centro que reunía todos estos problemas, porque en el fondo lo que se
Die Forderung nach einer neuen Verfassung verbindet all diese Probleme. Bisher dient die Verfassung letztlich dem Schutz des Privateigentums und der privatisierten Sozialsysteme und Gemeingüter. Ändern wir die Verfassung, stehen uns danach alle Türen offen, um das Land zu verändern.
Cambiemos la constitución y después de eso están todas las puertas abiertas para cambiar el país.
Die Verfassung Chiles stammt noch aus Zeiten der Diktatur. Dank der Proteste steht sie nun zur Debatte. Eigentlich war eine Abstimmung über eine neue Verfassung bereits für das Frühjahr geplant. Die Corona-Pandemie machte den Plänen aber einen Strich durch die Rechnung. Jetzt soll Ende Oktober abgestimmt werden.
Andan tirando balazos en la pobla, weón, tenemos que hacer algo, cobre, se van a quedar encerrados. Salgan a hacer alguna weá, weón, vamos a hacer escudo, vamos a hacer primera fila de esa weá.
Ahora es cuando se debe ser fuerte y levantarnos. Somos miles más que sus miles intentos de comprarnos. Quieren ser hardcore, pa' mí ya no le entra. Hardcore son los cabros que le dan cara a los pagos, protesta. Ahora nunca que no quede nadie.
Die Situation in Brasilien ist eine andere. Hier gab es im letzten Jahr keine großen Protestbewegungen. Hier gibt es einen offen rechtsradikalen Präsidenten, der an vielen Stellen an den demokratischen Strukturen des Landes sägt.
Brasilien hat noch nie eine so kritische Situation erlebt, wie wir sie im Moment erleben.
Fasst Adriana Ramos, Beraterin des Sozioökologischen Instituts ISA, die Situation ihres Landes zusammen. Seit der Amtsübernahme des rechtsradikalen Jair Bolsonaro wird, begleitet von Verbalentgleisungen des Präsidenten, der Rückbau von Demokratie und Rechtsstaat betrieben. Die Zeitschrift Folha de São Paulo recherchierte und kam auf mindestens 20 handfeste Vergehen, die ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten rechtfertigen würden. Doch es fehlen Mehrheiten dafür.
Die brasilianische Gesellschaft hat versucht, sich auf unterschiedliche Weise zu artikulieren, um den demokratischen Rückschritten zu begegnen. Wichtig ist aber zu erwähnen, dass vor allem Frauen, Schwarze und Indigene diese Regierung nicht unterstützen.
Indigene sind immer wieder im Visier des brasilianischen Präsidenten. Stehen sie doch seiner Vision von der wirtschaftlichen Ausbeutung des Amazonas im Wege. Durch konsequentes finanzielles Austrocknen der indigenen Behörde FUNAI, durch die Weigerung, neue indigene Gebiete auszuweisen und durch die Gesetzesinitiative, Bergbau in indigenen Territorien zu legalisieren, schafft er Fakten. Indigenen Gemeinden den Lebensraum zu nehmen. In Zeiten der Corona-Pandemie spitzt sich die Lage weiter zu. Sonja Guajajara kennt die Bedrohungslage genau. Sie ist eine Führungspersönlichkeit der indigenen Guajajara und Koordinatorin des APIB, der Stimme der Völker Brasiliens.
Schon lange sind wir mit einer Situation konfrontiert, die von brennenden Konflikten, Gewalt und Morden gekennzeichnet ist. Unter Bolsonaro ist es noch viel schlimmer geworden. Und die Pandemie hat die Situation noch weiter verschärft.
Eindrücklich belegen das die aktuellen Abholzungsraten.
As queimadas na Amazônia e no Pantanal batem recorde. O governo federal. El fuego continúa devorando hectáreas de selva en los estados brasileños de Pará y Mato Grosso.
Die Waldbrände im Amazonas-Regenwald nehmen laut Umweltgruppen mit Berufung auf offiziellen Behördenangaben wieder zu.
Noch nie wurde so viel Regenwald gerodet wie im ersten Halbjahr 2020. Doch einen gangbaren Weg, die Brände einzudämmen, hat noch niemand gefunden. Auch die Guajajara nicht.
Wir kämpfen noch immer für eine Politik, die die Entwaldung und die Brände bekämpft. Es gibt Druck gegen uns. Trotzdem führen wir Beschwerden. Auch wenn wir nicht viel von einer Regierung erwarten können, die bereits gezeigt hat, wofür sie steht.
Der Widerstand gegen das System Bolsonaro wird maßgeblich von indigenen Gemeinden vorangetrieben, gerade auch von Frauen wie Sonia Guajajara. Bisher ist es aber noch nicht gelungen, dem antidemokratischen und menschenverachtenden Gebaren des Präsidenten effektiv etwas entgegenzusetzen. Zu stark wird er von einer fanatischen Wählerschaft unterstützt, den evangelikalen Kirchen, Militärs und nicht zuletzt der Unternehmerschaft. Die Aktivistinnen aus Ecuador, Chile und Brasilien, die bei dem virtuellen Forum teilnahmen, machten eins deutlich: Der Kampf um den Erhalt der Demokratie, der Kampf um echte Demokratisierung ist in Zeiten der Corona-Pandemie noch schwieriger als zuvor. Trotzdem treibt es die Menschen in ganz Lateinamerika immer wieder auf die Straßen. Das staatlich verordnete und teils drakonisch durchgesetzte Quédate en casa, bleib zu Hause, lässt Menschen verzweifeln, die außerhalb der sozialen Sicherungssysteme und regulären Jobs stehen. Die Zahlen häuslicher Gewalt steigen zunehmend. Eine Welle von Polizeigewalt erschüttert aktuell Kolumbien. Ob diese Proteste wieder zu ganzen Bewegungen anwachsen, wird sich noch zeigen.
Anfang 2020 war es wieder soweit. Die neu gewählte argentinische Regierung unter Präsident Alberto Fernández einigte sich mit den Gläubigern auf eine erneute Umstrukturierung der Auslandsschulden.
Eso ha culminado en el día de ayer.
Die Vorgängerregierung unter Präsident Macri hatte innerhalb von 4 Jahren den Schuldenberg um 100 Milliarden Dollar auf 280 Milliarden Dollar ansteigen lassen. Seit April 2020 konnte Argentinien den Schuldendienst schon nicht mehr bedienen. Argentinien ist, was die Höhe der Verschuldung angeht, sicherlich ein Extrem, aber bei weitem kein Einzelfall in Lateinamerika. In 2 Folgen nähern wir uns dem Problem der Verschuldung in Lateinamerika. In den 1970er Jahren wurde Lateinamerika mit billigen Krediten überschwemmt. Doch bereits ein Jahrzehnt später erfasste eine Schuldenkrise den Kontinent. Die zunächst billigen Kredite der 1970er Jahre verteuerten sich durch den Anstieg des Zinssatzes dramatisch und die verschuldeten Länder mussten immer neue Dollarkredite aufnehmen, um die alten Schulden zu refinanzieren. Der argentinische Ökonom und Experte für Auslandsschulden Héctor Giuliano erklärt in einem Interview mit Canal Abierto die Logik der Zinsen und der Schuldenspirale wie folgt.
Wenn du ein Schuldner bist und nicht einen Cent des Schuldenbetrags zurückzahlen kannst, musst du die Schulden refinanzieren. Das heißt, du bezahlst die Schulden mit neuen Schulden und normalerweise zu deutlich schlechteren Konditionen als zuvor. Das Geschäft besteht darin, dass die Zinsen ins Astronomische steigen und das Land dazu gezwungen ist, diese immer weiter zu refinanzieren. Die Finanzakteure sagen, es ist egal, ob der Kreditbetrag zurückgezahlt wird, solange sie genug Geld haben, um die Zinsen zu bezahlen und die Fälligkeiten weiterhin zu refinanzieren.
Mit einem Großteil der Kredite wurden Rüstungs- und Konsumgüter bezahlt und die Kapitalflucht finanziert. Später flossen die Kredite zunehmend in den Schuldendienst. Viel zu wenig wurde in den Ausbau gewinnbringender Unternehmungen, wie etwa die Weiterverarbeitung von Rohstoffen, investiert. Externe Faktoren wie instabile Weltmarktpreise für Rohstoffe kamen erschwerend hinzu. Viel zu spät wurde der Kredithahn zugedreht, so beschreibt es auch das Bündnis Erlassia, Entwicklung braucht Entschuldung.
Die Krise wird nicht gelöst, sondern lieber finanziert. In den 80er und 90er Jahren begannen Entwicklungsländer in Lateinamerika und Afrika bankrott zu gehen. Die Gläubigerländer gaben ihnen ein Jahrzehnt lang Kredite, damit sie ihre alten Schulden weiter bezahlen konnten.
Immer neue Finanzinstrumente sollten die Zahlungsfähigkeit von bankrotten Ländern zumindest kurzfristig wiederherstellen. Eine nachhaltige Lösung für das Schuldenproblem wurde nicht gefunden. In den 80er Jahren hat auch ein wirtschaftspolitischer Umschwung stattgefunden. War die Wirtschaft der Politik bisher untergeordnet, verhielt es sich mit dem neoliberalen Wirtschaftsprogramm des Washington-Konsens genau andersherum. Die Politik wurde der Wirtschaft untergeordnet. Der Markt würde alles regeln, solange der Staat nicht eingreife.
Von nun an vergaben IWF, Weltbank und Co. Kredite unter der Bedingung, dass die Schuldnerländer die Strukturanpassungsmaßnahmen des Washington-Konsens umsetzten. Das bedeutete Senkung der Staatsausgaben, Erhöhung der Steuern für die Bevölkerung und Privatisierung öffentlicher Unternehmen, die Liberalisierung des Handels und des Kapitalverkehrs sowie die Ausbeutung der Natur. Das alles, um die Zahlung von Verbindlichkeiten aufrechtzuerhalten. Das Nachsehen hatten die Natur und die Bevölkerung.
Kürzungen von Löhnen und Renten.
Dreckige Luft.
Arbeitslosigkeit.
Verschmutztes Wasser.
Rückgang öffentlicher Dienstleistungen.
Abgeholzte Wälder.
Anstieg der Lebenshaltungskosten durch Privatisierung öffentlicher Dienstleistung und den Wegfall von Subventionen für Grundnahrungsmittel.
Acepta la cosa partida, pervertida, la vida convertida. Degustando la mierda, que la misma mierda nos convida. Vida decidida, haciéndole frente a esta penitencia. Nuestra miseria humana ante nosotros con tanta.
Argentinien ist 2020 trotz Milliardenkrediten zum dritten Mal in diesem Jahrtausend zahlungsunfähig. Wohin fließt das ganze Geld? Neben der allseits bekannten persönlichen Bereicherung korrupter PolitikerInnen und UnternehmerInnen, die einen Teil des Geldes ins Ausland schaffen, und der bereits erwähnten Refinanzierung der Schulden gehören auch SpekulantInnen zu den Gewinnern. Die Regierung Macri hatte die Regulierungen für den argentinischen Kapital- und Finanzmarkt aufgehoben und zielte damit auf einen Investitionsboom. Statt langfristiger Investitionen kam jedoch nur kurzfristiges Spekulationskapital ins Land. Angelockt wurde es von Zentralbankanleihen, die astronomische Zinsen von bis zu 68% gewährten. Dazu der Ökonom Héctor Giuliano.
Das ist das negocio del carry trade o bicicleta financiera.
Das Zinsdifferenzgeschäft, auf Spanisch Bicicleta Financiera, ist eine Spekulationsstrategie. Ein Investitionsfonds tauscht 100 Millionen Dollar in Pesos. Auf diese Tagesgeldgeschäfte mit einer Laufzeit von nur 7 Tagen zahlt der Staat über 60% Zinsen.
Und wie wurden diese astronomischen Zinssätze bezahlt, Herr Giuliano?
El Fondo Monetario le desembolsó al país en junio.
Der IWF hat dem Land im Juni 2018 einen Kredit über 15 Milliarden Dollar gegeben. Der Zentralbankchef Luis Caputo hat in seiner 100-tägigen Amtszeit Anleihen im Wert von 16 Milliarden Dollar am Finanzmarkt verkauft. Was durch ein Fenster vom IWF hereingekommen ist, war nicht für den Ausgleich des Haushaltsdefizits oder für die öffentliche Infrastruktur vorgesehen, sondern dafür, dass der Herr Caputo von der Zentralbank es an die Spekulationsfonds verkauft und das Kapital anschließend das Land verlässt.
Un futuro donde se priorice al pueblo y no al Fondo Monetario Internacional.
Argentinien hat gemeinsam mit dem IWF bereits mehrfach vorgemacht, dass das Modell aus Krediten und Strukturanpassungsmaßnahmen nicht zu einer prosperierenden, nachhaltigen Wirtschaft und einer zufriedenen Bevölkerung führt. Und trotzdem vergibt der IWF in voller Überzeugung, dass das neoliberale Wirtschaftsmodell nicht scheitern und ein Staat nicht bankrott gehen darf, erneut Milliardenkredite. Ein hoher Preis für eine Ideologie, die nicht aufgeht und weit entfernt von einer verantwortungsvollen Kreditvergabe.
Die Verantwortung für einen Kredit tragen beide Seiten, Geber und Nehmer. Es gibt bereits Richtlinien für verantwortungsvolle Kreditvergabe, wie zum Beispiel die Charta zur verantwortungsvollen Finanzierung vom Europäischen Netzwerk für Schulden und Entwicklung oder die Prinzipien der UN-Konferenz für Handel und Entwicklung. Statt diese Richtlinien verbindlich einzufordern, streifen auch die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung nur oberflächlich die Verschuldungssituation der Trikont-Länder. In einem Unterpunkt von Ziel 17, Partnerschaften, heißt es, die Länder sollen beim Abbau der Auslandsschulden und dem Aufbau einer tragfähigen Schuldenfinanzierung durch End- und Umschuldungsprozesse unterstützt werden. Die bisherigen Maßnahmen, darunter auch die Entschuldungsinitiativen des IWF, Mitte, Ende der 90er Jahre, sind gescheitert.
Dass es auch anders geht, durfte ausgerechnet das Nachkriegsdeutschland erfahren. Im Londoner Schuldenabkommen von 1953 wurden die Einzelinteressen der etwa 70 Gläubiger dem politischen Interesse der wirtschaftlichen Erholung Deutschlands untergeordnet. Die Hälfte der Schulden wurde gestrichen und der Rest musste nur zurückbezahlt werden, wenn Deutschland dazu in der Lage war. In der Bundestagssitzung vom 2. Juli 1953 sagt Dr. Hans Wellhausen vom Bundesvorstand der FDP dazu Folgendes.
Das Abkommen von London ist am 27. Februar 1953 unterzeichnet worden. Und daran anschließend möchte ich bemerken, dass die vom Abkommen erfassten Vorkriegsschulden, die zum größten Teil längst überfällig sind, einschließlich der rückständigen Zinsen nicht sofort bezahlt werden müssen. Vielmehr haben die Gläubiger zugestanden, dass sie langfristig fundiert werden. Darüber hinaus sind die rückständigen und die laufenden Zinsen wesentlich ermäßigt. Ohne ein solches Abkommen wäre das Ziel der Konferenz, die Wiederherstellung der deutschen Kreditwürdigkeit, nie erreicht worden.
Interessant ist auch der Einbezug des Schuldners Deutschland in die Verhandlungen. Den VertreterInnen der lateinamerikanischen Schuldnerländer wurde die Teilnahme an den Verhandlungen einige Jahrzehnte später nicht zugestanden. Auch die Möglichkeit, unabhängige Sachverständige bei Zahlungsproblemen um Rat zu fragen, wie es Hans Wellhausen im Folgenden ausführt, ist heute bei der Zahlungsunfähigkeit eines Staates immer noch keine Selbstverständlichkeit.
Auf der anderen Seite haben nun aber die Gläubiger als vielleicht ein Novum in der Geschichte von Schuldenregelungen einen Mechanismus der Beratung zugestanden für den Fall, dass sich die Bundesregierung während des Laufes des Abkommens Schwierigkeiten in der Erfüllung gegenübersehen sollte.
So gute Startchancen erhalten wenige Länder. Statt eines rechtlich geregelten Insolvenzverfahrens mit unabhängigen Sachverständigen bestimmen die Kreditgeber selbst, wie sie mit der Schuldensituation umgehen. Sie sind Gläubiger und Richter in einer Person. Wer nicht eingeladen ist, die Schuldnerländer selbst. Was fehlt? Unabhängige GutachterInnen und rechtsstaatliche, transparente Verfahren. Dies war der erste Teil zur Schuldenproblematik lateinamerikanischer Länder. Im zweiten Teil schauen wir uns den bisher einmaligen Weg im Umgang mit Schulden an, den Ecuador eingeschlagen hat, und gehen auf aktuelle Entwicklungen ein.
Und den zweiten Teil hört ihr dann in zwei Wochen im Onderinfo 498.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.